Deutschlandfunk, Sport aktuell.
Heute mit Klaas Reser am Mikrofon. Guten Abend. Radrennprofi Maximilian Schachmann wurde im Juni zum ersten Mal Straßenmeister. Heute erreichte er bei seiner ersten Tour de France auf der ersten Pyrenäen-Etappe in der ersten Verfolgergruppe das Ziel und verpasste so nur knapp den Kampf um den Etappensieg. Den lieferten sich drei Ausreißer, berichtet Steffen Gahr von der 12. Etappe der Tour.
Der Brite Yates hat den Sprint dreier Ausreißer gewonnen. Die drei schauten sich auf der Zielgeraden in die Augen. Dann, 150 Meter vor dem Zielstrich, zog Yates als Erster an und fuhr zu seinem ersten Tour-Etappensieg. Maximilian Schachmann erreichte mit den ersten Verfolgern das Ziel, knapp anderthalb Minuten nach dem Tagessieger.
Ich muss auch ehrlich zugeben, ich denke, ganz vorne hätte ich nicht mitfahren können. Wahrscheinlich, keine Ahnung, so 30 Sekunden dahinter. Ja, ich denke, wir als Team haben einen super Job gemacht. Wir hatten vier Leute in der Gruppe. Peter konnte sich so weiter Punkte holen für das grüne Trikot und Herr Gregor und ich konnten es im Berg versuchen.
Aber es blieb beim Versuch. Schachmanns Teamkollege Gregor Mühlberger aus Österreich wurde Dritter, Schachmann selbst 16. Die Favoriten taten sich nicht weh und kamen knapp 10 Minuten nach dem Tagessieger ins Ziel. Emanuel Buchmann bleibt damit 5. in der Gesamtwertung.
Ja, in den letzten beiden Bergen hat eigentlich niemand irgendwas probiert und das sind wir dann kontrolliert runtergefahren.
Und im gelben Trikot des Gesamtführenden weiter der Franzose Julien Alaphilippe.
Julien Alaphilippe also weiterhin im gelben Trikot des Gesamtführenden. Dieses gelbe Trikot, so heißt es, verleiht besondere Kräfte. Es wurde wenige Monate nach dem Ende des Ersten Weltkriegs zum ersten Mal vergeben, strahlte jahrzehntelang als Ausdruck besonderer sportlicher Leistung in die Welt, hat aber, ob der Dopingvergehen seiner Träger, mittlerweile auch tiefdunkle Flecken. Die Siegesfahrten von Lance Armstrong, Floyd Landis oder Alberto Contador wurden deshalb sogar aus den Annalen der Tour gestrichen. Das gelbe Trikot, Ziel vieler Radfahrer, die dafür alles tun würden. Moritz Casalet erinnert an die erste Fahrt im Maillot Jaune, die sich morgen zum 100. Mal jährt.
Ein Jahr nach dem Ersten Weltkrieg kommt die Tour zurück und mit ihr eine Neuerung. Ein gewisser Eugène Christophe übernimmt im Verlauf der großen Schleife die Gesamtführung. Und das Maillot Jaune.
Ja, ich habe es als Erster getragen. 19.07.1919, Grenoble.
Schmucklos überreicht im Hotel. ARD-Reporterlegende Herbert Watterotz erinnert sich natürlich nicht persönlich, aber er kennt die Geschichte.
Da kam aus den Reihen der Zuschauer die Idee, warum kann man den führenden Mann nicht erkennen? Und diese Idee kam denn zu Henri Desgrange, dem Tourgründer, und der hat in der Pariser Zentrale gesagt, wir kreieren ein spezielles Trikot und da ist man auf die Farbe Gelb gekommen.
Christophe ist vor 100 Jahren der Erste. Es folgen 268 Fahrer, die sich das gelbe Trikot anziehen dürfen. Eddy Merckx ganze 111 Mal. Das, wie er sagt, wichtigste Trikot des Radsports.
Ich denke, das Maillot jaune ist wirklich das Maillot le plus important du cyclisme.
Nur 15 Deutsche fahren bei der Tour mal in Gelb. Der erste ist Kurt Stöpel 1932, der bis heute letzte Toni Martin vor 4 Jahren.
Ja, es ist eine unglaubliche Ehre. Man hat unglaublich viel Aufmerksamkeit auch medialerseits von den Fans. Für mich war es teilweise schon zu viel. Man steht eben unter Dauerbeobachtung und hat auch sehr, sehr viel Druck, natürlich auch das gelbe Trikot und Möglichkeiten auch zu verteidigen. Aber es war eine tolle Ehre und eine sehr, sehr schöne Erfahrung.
Aber warum eigentlich Gelb? Herbert Watterott hat eine Erklärung.
Weil die Zeitung Lotto, die Tour de France veranstaltete, auf gelbem Papier gedruckt wurde.
Das ist eine Version der Geschichte. Die andere ist, dass es nach dem Krieg nur wenig Stoff gibt und man eben nehmen muss, was da ist. Und ein Schneider aus Paris hat eben besonders viel gelben Stoff. Eugène Christophe ist davon nur wenig begeistert. Ihm ist das grelle Gelb zu auffällig.
Zu auffällig, um sich im Rennen ungesehen davon zu stehlen, und so auffällig, dass er befürchtete, als Kanarienvogel verspottet zu werden. Ein Beitrag von Moritz Casalet können Sie auch gerne nachhören auf unserer Homepage unter deutschlandfunk.de/sport. Und wir kommen zum Schwimmen. Bei der Weltmeisterschaft in Korea, da holten die deutschen Schwimmer im Freiwasser Gold in der Teamstaffel. Lars Becker mit den Einzelheiten.
Die deutschen Freiwasserschwimmer haben in Yeosu für eine kleine Sensation gesorgt. Ohne Weltmeister Florian Wellbrock, der sich bereits auf seine Beckenstarts vorbereitet, holte die Teamstaffel völlig überraschend Gold. Das Quartett mit Lea Boy, Sarah Köhler, Sören Meissner und Rob Muffels setzte sich vor Italien und den USA durch. Die taktische Überlegung mit zwei ausgeruhten Frauen am Anfang ging im welligen Wasser perfekt auf. Am Ende gewann Schlussschwimmer Muffels den Sprint um Gold gegen Italiens Beckenstar Paltrineri. Damit setzt das DSV-Team seine beeindruckende Erfolgsserie weiter fort. Medaillen, zweimal Gold und zweimal Bronze, dazu alle vier Olympiastarter durchgebracht. Diese Bilanz übertrifft alle Erwartungen.
Weniger erfolgreich als für die Freiwasserschwimmer lief es für den Wasserspringer Patrick Hausting. Der Olympiadritte verpasste auch im letzten WM-Finale eine Medaille. Michael Augustin.
Alles oder nichts, volles Risiko. Das war das Motto von Patrick Hausting in diesem WM-Finale vom 3-Meter-Brett. Und es wurde, naja, zumindest keine Medaille. Vor dem letzten Sprung wäre mit etwas Glück noch Bronze möglich gewesen für den WM-Zweiten von 2017. Aber sein schwierigster Sprung, den er extra für dieses Finale in seine Serie eingebaut hatte, ging schief. Allzu traurig war Hausting darüber aber nicht.
Ich muss es halt auch unter Drucksituationen machen. Ich war überhaupt nicht aufgeregt. Ich war eigentlich jeden Sprung locker und ruhig drauf, dass ich natürlich den schlechtesten Anlauf da erwische, den man sich vorstellen kann, das ist sehr unglücklich. Die im Training waren alle besser, also ich hätte auf jeden Fall meinen vierten Platz halten können.
Viel, viel trauriger als Hausting war am Ende der Brite Jack Lauer. Der Europameister führte nach allen fünf Durchgängen und wäre hier in Guangzhou fast der erste Wassersprung-Weltmeister geworden, der nicht aus China kommt. Aber auch Lauer patzte, die Chinesen zogen an ihm vorbei und Sihi Shi verteidigte seinen WM-Titel von 2017.
Morgen stehen dann in Korea noch die 25 Kilometer Rennen bei Herren und bei Damen an und am Sonntag geht es dann ins Becken. Beim CHIO, dem internationalen Pferdesportturnier in Aachen, strebte das deutsche Team beim Nationenpreis den vierten Sieg in Serie an. Der Wettbewerb ist vor wenigen Minuten beendet worden. Ob es geklappt hat mit dem nächsten deutschen Sieg, weiß Marc Eschweiler.
Der vierte Sieg in Folge im prestigeträchtigen Nationenpreis in Aachen ist es nicht geworden. Dennoch lieferten die deutschen Springreiter vor 40.000 Zuschauern im größten Reitstadion der Welt eine starke Vorstellung ab. Ein Zeitstrafpunkt gab am Ende den Ausschlag über den Sieg. Mit 4 Strafpunkten gewann das Team Schweden vor Deutschland mit 5 Strafpunkten. Nach dem ersten Durchgang hatte die deutsche Equipe noch auf Platz 6 gelegen und sich mit großer Nervenstärke noch vorgekämpft. Vor allem Weltmeisterin Simone Blum überzeugte in dieser extrem schwierigen Prüfung und blieb in beiden Umläufen fehlerfrei. Im zweiten Umlauf gelang dies auch ihren Kollegen Daniel Deusser und Christian Ahlmann. Im ersten Durchgang hatte Deusser den einen Zeitstrafpunkt kassiert, während sich Ahlmann ausgerechnet am letzten Hindernis einen Abwurf leistete.
Der Streamingdienst DAZN wird in der kommenden Saison Spiele der Fußball-Bundesliga komplett übertragen. Bisher durfte die Plattform nur Zusammenfassungen zeigen und nun sicherte sich der kostenpflichtige Anbieter Sublizenzen vom Konkurrenten Eurosport und kann außerdem neben der Bundesliga auch Olympische Spiele, Tennis oder Radsport auf dem Portal präsentieren. Heinz-Peter Kreuzer berichtet.
Mit dem Segen der deutschen Fußballliga hat Eurosport seine Bundesliga-Rechte an DAZN sublizenziert. In den kommenden 2 Spielzeiten zeigt der Streamingdienst jeweils 45 Partien. Experten bewerten den Verkauf der Rechte nach nur 2 Jahren als Scheitern des Bundesliga-Experiments von Eurosport. Bei DAZN wird jetzt über einen größeren Einstieg in die höchste Spielklasse spekuliert. Deutschlandchef Thomas de Boer sagt:
Die Bundesliga ist natürlich ein absolutes Premiumrecht, ein absolutes Toprecht. Jeder, der in der Branche unterwegs ist, wird das sicherlich gerne haben wollen. Und ja, wir werden uns die Bundesliga sehr genau anschauen.
Aber DAZN werde nicht jeden Preis zahlen. Der Bundesliga-Deal ist aber nur der Kern der Zusammenarbeit. In Deutschland, Österreich, Spanien und Italien verbreitet DAZN zukünftig Eurosport 1 und 2 über seine Plattform. Mit dieser Integration zeigt der Streamingdienst unter anderem Olympische Spiele, die Tour de France und 3 Tennis-Grand Slams. Insgesamt sind es nun mehr als 8.000 Live-Events jährlich. Für Eurosport geht es bei dieser Partnerschaft in erster Linie um eine Erhöhung der Reichweite. DAZN will weiter wachsen. Das Geschäft läuft derzeit gut, sagt Thomas de Boer.
Wir sind momentan sogar leicht über dem, was wir uns vorgestellt haben und unsere Pläne sind ambitioniert.
In der Branche wird über eine niedrige 7-stellige Abonnentenzahl spekuliert. Und der Streamingmarkt bleibt in Bewegung. Denn nach Brancheninformationen will der Bezahlsender Sky, Konkurrent und auch Partner von DAZN, in naher Zukunft sein Angebot in diesem Segment ausbauen.
Ein Beitrag von Heinz-Peter Kreuzer. Und der Gegner von Eintracht Frankfurt in der Europa-League-Qualifikation steht seit heute Abend fest. Es wird der FC Flora Tallinn. Hinspiel dann am 25. Juli in Estland und eine Woche später dann das Rückspiel. Und noch eine Meldung vom Windsurfen. Philipp Köster ist mit einem 2. Platz in die Jagd nach seinem 5. Weltmeistertitel gestartet. Beim Weltcup-Auftakt vor seiner Heimatinsel Gran Canaria musste sich der 25-Jährige erst im Superfinale Vize-Weltmeister Ricardo Campello aus Venezuela geschlagen geben. Und das war's mit Sport aktuell für heute. Vielen Dank für Ihr Interesse. Mein Name ist Klaas Riese. Schönen guten Abend noch.